Ja, ganz am Anfang hat man gar keine Halle, die musste auch erst hingebaut werden. Ich habe meinen Zivildienst gemacht und die Silvi, die hat man dann einfach schon mal hier hochgeschickt. Also das mit dem Bitz ist ja das, also Bitz kannte ja damals keine Sau, muss man ganz ehrlich sagen. Und eine Ortschaft auf knappe 1000 Meter, dass das eine Herausforderung war, generell mal, das wussten wir nicht.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen zum Pro Horse Talk. Ich sitze in dem schönen Bitz und freue mich endlich, Grischa Ludwig interviewen zu dürfen. Hi, Grischa.
Hallo, Linda.
Freut mich sehr, dass das klappt. Wir kennen uns ja schon gefühlt immer. Ich verbinde mit dir und deinem Vater und deinen Brüdern, vor allem dem Sascha, immer gute Partys. Der Ball in der DQAH früher war ja legendär. Wir hatten alle viel Spaß. Da war ich noch Teenie und wir haben alle viel getanzt und in der Ecke Breaky Heart Tanz und du und dein Vater, ihr wart immer bei uns früher schon, um Pferde zu kaufen. So haben wir uns alle kennengelernt, ne?
Ziemlich sicher, genau. Ja. Ja. Also, dich kenne ich, glaube ich, seit du laufen kannst. Weißt du nicht mehr so ganz genau, wahrscheinlich. Aber ist so. Ja, wir sind früher viel zu Leckebusch gekommen. Wie gesagt, als wir unser Geschäft angefangen haben, da haben wir immer die Pferde bei euch geholt, die mit dem Hänger hingefahren, zwei Pferde geholt. Dann nach Hause, bisschen trainiert und eigentlich immer verkauft.
Genau. Also, dein Vater hat ja früher wo war das? In Stuttgart? In der Nähe von
Ja,
Stuttgart?
in Kernen.
Genau, das therapeutische Reitzentrum betrieben und dann habt ihr immer mehr mit Quartern angefangen. Wann war das? Erzähl doch mal, wie bist du, also, du bist ein bisschen in eine Pferdefamilie geboren worden. Wann bist du geboren worden? Sagen wir das jetzt?
74.
Da bist du genau 10 Jahre älter wie ich.
Ja, also 74, ja, wann? Gute Frage. Ja, es rückt ja immer weiter weg und man muss sich das immer mehr herholen. Ja, wo ich 13 war, kann ich mich erinnern, da hat mein Vater den Betrieb, den reittherapeutischen Betrieb, von klassisch auf Western umgestellt. Genau, und da. Ja, da haben wir dann mit Arabern und mit Warmblüter und mit Englischsätteln und Englischtrenzen, klassischen Trenzen, Western geritten. So hat das Ganze angefangen. Dann habe ich damals eine 20-jährige Bosniak-Araber-Stute oder 18 war sie, noch auf Westernreiten umgestellt mit dem Bosal, also mit der Heckemore. Ja, das waren so die ganzen Anfänge. Muss
Wie
ich
kam es
aber.
denn, dass ihr umgestellt habt? Weißt du das? Was
Ja,
war
es
das?
war natürlich so, dass der Westernreitsport, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, würde ich mich jetzt, oder will man denn das Westernreiten jetzt nicht mehr loben, wie man gegenüber dem klassischen Sport, aber da kommt natürlich das Handling mit den Pferden schon her. Das heißt, ordentliches Führen, Führtraining, dass das Pferd auch am Boden erzogen wird, das sind die Sachen, die damals der Westernreitsport nach Europa gebracht hat. Die gab es damals nicht. Da hat man sich aufs Pferd geschwungen, wenn es einigermaßen stillgehalten hat, mit 5 Leuten festgehalten, drauf und ab die Post. Ist heute auch anders, muss man ganz ehrlich sagen, aber diesen Einfluss hatte der Westernreitsport auf jeden Fall. Und das war auch der Grund, warum mein Vater umgestellt hat, weil natürlich der Umgang mit behinderten Menschen erfordert ein Pferd, was bestens erzogen ist. Und damals war der große Hero Piet Kreinberg. Ich weiß, wir haben gefühlt 100 Kurse mit Piet Kreinberg belegt für Training 1 und 2 und so weiter und so fort. Und ja, das hat mein Vater und uns sehr geprägt. Ja, so, das war. Und dann kann ich mir, mit 16 hat dann mein Vater, wir waren auf der Amerikaner, ich glaube, da war ich 15. Die war, puh, in München, Riem war ich auch auf der Amerikaner, aber das bringe ich jetzt nehmen wir ganz zusammen und danach waren wir in München, in der Olympiahalle und da habe ich dann zum ersten Mal Mark und Isabel Kleinmann reiten sehen und auch Mike Bartmann und Henning Pietsch, die ganzen Jugendlichen, mit denen ich groß geworden bin. Henning Pietsch war da, glaube ich, auch schon dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auf jeden Fall Marc Kleinmann und da haben wir herausgefunden, dass die ganz in der Nähe von uns wohnen. Sind dann mal vorbeigefahren bei Eberhard Kleinmann, der damals auch Präsident von der DQAA war. Und haben da unser erstes Quarterhorse gekauft. Und man kann sich vorstellen, dass mein Vater da natürlich, Mitarbeiter in einer Behinderteneinrichtung, also da hat man kein Gehalt, wo man sich großartig aus dem Fenster lehnen kann mit Pferden und so weiter und so fort. Da musste ein Kredit aufgenommen werden, natürlich die Oma befragt und überall die ganze Familie, dass dieses Pferd Realität wurde. Und das war tatsächlich im Nachhinein eine direkte Tochter von Colonel Freckles. Also heute würde man sich die Finger dran lecken. Damals wusste gar nicht mehr so richtig, was man hatte. Und die war mit der, das war unser erstes Turnierpferd, also meins und der Frau von meinem Vater, die Dani. Wir haben das Pferd zusammengeritten und ja, kurze Zeit später kam dann das zweite Quarter Horse von meinem Bruder und meine Schwester ritt dann die Colonel Sugar Dog, also unser erstes Quarter Horse auch noch, das zu dritt. Das war damals eigentlich auch eher so gang und gäbe, muss man ganz ehrlich sagen. Das, ja.
Ja, und dann warst du auch damals im Youth World Cup Team, ne, mit Mike.
Ja, genau, ja.
Und der Familie Pitch, das war ein Einsteller von uns, die sind auch schon geritten. Die haben jetzt letztes Jahr das letzte Pferd bei uns weggeholt und in unseren Seniorenstall gestellt. Also die waren das letztes Jahr bei uns tatsächlich. Und also warst du noch als Jugendlicher schon aktiv in der Szene und auch dann mit am Youth World Cup in den USA, wo du auch später dann als Trainer bei mir warst.
Ich war nicht im Youth Quarterhouse World Cup in den USA. Ich hatte das Glück, nach Australien zu dürfen. Das war... Eigentlich kann ich im Nachhinein immer noch sagen, die schönste Zeit meines Lebens. Also das war, wie soll ich sagen, ich glaube, da waren wir 3 Wochen und das war 3 Wochen Halligalli.
Klassenfahrt.
Ja, Klassenfahrt, genau. Das war mit Isabel Gräber, heute Gräber, damals Kleinmann, mit Mike Bartmann, mit Ramona Herfellner, Daniel Pitsch. Und nicht, dass ich einen vergesse. Nee. Und ich, ja.
Cool. Genau. Und da seid ihr dann für Deutschland geritten?
Ja, genau.
Und Australien hat ja auch eine Szene, ne? Ich glaube, kleiner wie Amerika natürlich.
Nee, die haben eine relativ große Szene, ja. Die sind ganz gut im Cutting-Bereich. Mhm. Da sind sie, glaube ich, ganz groß. Training-Bereich eher ein bisschen kleiner. Mhm. Aber ja, ich habe da ein bisschen Kontakt hin noch, tatsächlich. Mhm. Natürlich, durch das, die sind natürlich weit weg. Dieses Ganze ein bisschen abgeschieden. Haben auch ihre eigene Zucht so ein bisschen.
Ja. Ja.
Mit Export, Import ist dort ein bisschen schwierig.
Ja.
Genau.
Cool, cool. Ja, und wann hast du dich dann dazu entschlossen, das beruflich zu machen? Oder hast du zwischendurch was Vernünftiges gelernt? Oder?
Ja, zum Glück nicht. Das war ein großer Streit mit meinem Vater tatsächlich damals, weil das war ja so, dass man gesagt hat, jetzt lernst du erstmal was und dann, und mir war schon in der Schule klar, meinem Lehrer war das auch schon irgendwie klar. Da hat es mein Vater auch schon signalisiert, dass die schulische Laufbahn definitiv mit dem Realschulabschluss, also ich war in der Waldorfschule, mit dem Realschulabschluss ihr Ende hat. Also mir war das schon vorher klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich den Realschulabschluss wirklich nötig habe. Damals. Weil mir war klar, ich werde Pferdetrainer. Und das dann bei meinem Vater so wirklich durchzusetzen, das war schwierig. Also das war, da war ich tatsächlich, also ja, da war ich tatsächlich mal am Bahnhof und habe meinem Vater angedroht, wenn es jetzt nicht Ruhe gibt, dann fahre ich jetzt sofort zum Lutz. Und da war ich am Bahnhof und dann hat mich mein Vater
eingesammelt.
Ja, eingesammelt. Das war ein von 2 Mal, wo ich tatsächlich meinen Dickkopf so durchsetzen wollte, dass ich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt, bin fort.
Und jetzt als Vater kannst du es ein bisschen nachvollziehen wahrscheinlich.
Ja, noch nicht, aber es wird auf mich zukommen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das wird so sicher, wie es Amen in der Kirche sein, dass das natürlich noch auf mich zukommt. Aber ich verdränge das jetzt noch so ein bisschen.
Und wie hast du dich, warst du auch in USA dann zum Trainieren? Hast du dich
ja, ich war, man muss es jetzt so sagen, okay, ich konnte mich mit meinem Vater darauf einigen, dass ich zum... auf die Circle L-Ranch zum Volker Labes geht, da war ich 2 Jahre. Volker hat in der Zeit den Pferdewirtschaftsmeister gerade gemacht. Es hat sich aber so ein bisschen rausgezogen, sodass nach 1,5 bis 2 Jahren ich dann trotzdem mehr oder weniger, ich hatte die Lehre nicht gemacht, weil die hätte ich dann noch dort anhängen müssen. Und das war mir damals zu lang. wie man halt so ist als junger Kerl, das reicht ja jetzt, ich bin jetzt gut genug und bin heim und das war dann, also mit 18 Jahren bin ich zu Volker, 2 Jahre, habe sehr viel gelernt, muss ich sagen. Es waren harte Zeiten, sehr harte Zeiten, kein Führerschein, gar nichts. Ich war in 2 Jahren einmal zu Hause, nur mal so für die Lehrlinge heutzutage.
Ja, und auch wahrscheinlich durchgearbeitet, in Anführungszeichen.
Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe, ob es ein Fehler war, im Nachhinein war es natürlich kein Fehler, aber damals war es ein Fehler. Ich hatte einen freien Tag, das war der Montag. Den hatte ich dann nicht genutzt, um auszuruhen, sondern da gab es die Möglichkeit, noch ein bisschen Geld zu verdienen bei Dieter Trapp, der ja später, glaube ich, auch Vizepräsident war von der DQH oder Präsident sogar, dem seine Fohlen einzuführen und so ein bisschen zu handeln. Das habe ich dann montags gemacht, der hat mich dann immer abgeholt, nachdem ich ausgeschlafen habe um 9 Uhr. Und da habe ich dann meinen freien Tag verbracht. Im Nachhinein war das natürlich kein Fehler, aber damals, muss ich ganz ehrlich sagen, 2 Jahre. Und es war so, von morgens 7 Uhr bis abends um 8, 9, 10 Uhr voll durchzuarbeiten und am freien Tag auch noch zu arbeiten, das war hart. Das wäre es auch heute noch. Also, ja, aber ich wollte unbedingt Pferdetrainer werden und ich wollte das durchziehen. Und ja, wer Volker Laves kennt, der weiß, da lernt man viel, aber Volker Laves fordert viel von seinen Lehrlingen, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist sicher kein Ponyhof. Auch wieder, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil da habe ich gelernt, mich durchzubeißen. Da habe ich wirklich viel über Pferde gelernt.
Ja, auch Zucht nicht, ist
nicht
ja
nur
sehr
das Reiten, Zucht und Bedeckungen und ja, und Sättel, richtige Sättel, Passform. Und so weiter und so fort. Also das habe ich definitiv Volker zu verdanken.
Sehr schön. Und nach den 2 Jahren, wie ging es weiter?
Da war ich tatsächlich, da wurde ich angeheuert von Horst Geier und Kai Wienrich. Die hatten die Flaxberg Ranch in Oklahoma. Und die hatten da die Salespferde und den Sale. Und da sollte ich rübergehen und die Sale-Pferde, die dort eingekauft wurden, die sollte ich bereiten. Das heißt, fit halten, ein bisschen weiter trainieren, bis dann der Tag des Sales anbricht. Und in der Zeit war ich Co-Trainer, kurze Zeit von Todd Arvidsson, der damals in Amerika eigentlich ziemlich bekannt war. Ja.
Sehr schön. Auch wieder was mitgenommen wahrscheinlich, Richtung
Training? Sicher. Also mitnehmen kann man immer was. Das war dann eigentlich, ich hatte Training geritten, ich habe aber bis dahin, das muss man auch wissen, im Jugendbereich, das muss man auch wiederholen, also im Jugendbereich bin ich Training eigentlich nur von All-Around-Champion geritten. Ich bin Pleasure Trail, Horsemanship, Showmanship, Halter, Linda, wie du auch.
Hatte ein Pferd und macht einfach alles.
Genau, das Pferd wurde morgens um 6 Uhr fertig gemacht. Für 7 Uhr ging die Showmanship los. Damals noch in Aachen bis zu 40, 50 Starter. Das waren noch andere Zeiten bei der DQA, muss man heute auch sagen. Ging das durch und abends um 8 Uhr hat man das Pferd abgesattelt. Das war so. Dazwischen hat Danny das Pferd noch in Amateurklassen geritten. Das war damals normal. Ja. Man hat das Mittagessen auf dem Pferd eingenommen und das Pferd währendher im Eimer. Also meistens ist man drauf sitzen geblieben, weil man ja. So war das damals. Waren andere Zeiten. Bei Volker Laves habe ich auch viel Allround geritten, relativ wenig Reining, aber auch schon. Das war der erste, da soll es eigentlich auch hingehen. Das war dann der erste, Todd Arvidsson war der erste Reining-Trainer, bei dem ich dann tatsächlich nicht nur 3 Monate war, sondern ein halbes Jahr. War da auch damals schon illegal, aber ich wusste das nicht, dass es so schlimm wäre, wenn man da mal ein bisschen länger bleibt. Und hatten die damals bei der Ausreise auch nicht rausgefunden.
Sehr gut.
Hatte ich Glück.
Würdest du dann im Nachhinein sagen, dass dir dass du erst diese Allround-Schiene gemacht hast, was gebracht hast, Richtung Showman vor allem?
Ja, auf jeden Fall. Also muss man definitiv sagen, war ich eigentlich nicht der Einzige. Ich meine, man muss ja auch, kann sich halt vielleicht sogar noch viel weniger vorstellen, dass auch Mike Bartmann tatsächlich.
Er hat das Gleiche erzählt.
Ja, das Gleiche durch. Mit dem verbindet mich ja bis heute noch eine sehr große Freundschaft. Ja, also wir wollten nicht, also wenn es damals schon nach uns gegangen wäre, dann wären wir nur Reining und Chaos geritten, aber wir mussten Showmanship und Horsemanship und das hat uns viel gebracht. In der Tat war es schon so, dass ich sehr nervös war, also das, ich war so ein Lampenfieber, das war bei mir eine ganz große Geschichte. Und wenn man dann mal so 7, 8, 9 Starts am Tag hinter sich hat, dann lässt es irgendwann auch mal los.
Ja, sehr gut.
Und das hat mir natürlich für den Rennsport heute sicher geholfen, natürlich. Ja. Ganz klar. Ich habe ja am Anfang auch meines Berufslebens, also ich habe mich dann, nachdem ich zurückkam aus USA mit 2021 sofort selbstständig gemacht. Ich bin dann in einen Stall angemietet in Schweigheim bei Lothar Schmidt. Kennen auch einige. Angemietet, es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Boxen, glaube ich. Nachher waren es 10. Angemietet und bin dann runtergedabbelt aufs Rathaus und habe gefragt, wie man sich selbstständig machen kann. Ja, da muss man da so einen Schrieb ausfüllen, da steht dann irgendwas, Beruf. Ja, gut, Pferdetrainer gab es da keinen. Hab dann, glaube ich, Pferdehändler angemeldet oder sowas ähnliches, das war da drauf. Und ja, war dann selbstständig. Von Finanzamt wusste man am Anfang auch noch nichts Bescheid. Es war mir dann irgendwie so nach einem Vierteljahr klar, dass man da ja dann Steuern abdrücken muss. Also das war damals eine ganz wilde Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, wir sind jetzt so Anfang, Mitte 90er, ne?
Genau, 92 war ich 18, da war ich in Australien. Genau, da kann ich das, ja. Das ist immer der Punkt. Ja. Und dann genau, sind wir 94 wurde quasi LQH gegründet. Damals noch als Stetten Quarter Horse Club, aber das wurde dann gleich umfirmiert.
Und dann kam ja irgendwann die Silvi, dein Kompagnon und auf lange Zeit Managerin, wenn man das so sagen möchte. Wie hast du die kennengelernt?
Ja, also das war so, wir hatten dann vorher noch bei euch den Olena Sembetscher gekauft. Den hatte ich noch in Schweigheim und der hat einen riesen Hype ausgelöst, das muss man sagen. Das war das Pferd. Das war das Pferd und ja, da bin ich euch heute noch dankbar dafür, dass wir den kaufen konnten überhaupt, weil das war nicht so klar. Das war für mich heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind in den Stall reingekommen, das war für mich das Quarterhorse. So sollte es aussehen.
Genau, ein zweieinhalbjähriger Hengst.
Ja, genau. Ja, so. Den hatten wir damals mit Klaus Nadler, der da Amelie Nadler war, meine Jugendliche in Schweigheim. Da habe ich tatsächlich den Betrieb auch noch alleine geführt mit Mustafa Bakshi. Den kennen auch noch viele Leute. Und Anita Ernst, heute Ernst, hat mir ausgeholfen, wenn ich nicht da war, weil ich als Zivildienst nebenher noch gemacht habe. Pferde zu fördern war tatsächlich auch schon ein bisschen so was Ähnliches wie meine Co-Trainerin so nebenher. Ja. Hat mir die Pferde geritten. Und ja, dann hatten wir den Olena. Und der hat einen riesen Hype ausgelöst. Also der hat damals, da hat man ja noch alles an der Hand gedeckt, bis zu 50 Zuchtstuten. Und das in dem Stall von Lothar Schmidt. Das war zwar möglich, also Lothar hat immer alles möglich gemacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre damals gern da geblieben, weil das war eine coole Zeit, das war schön, ich fand es da toll. Ich bin mit der Familie Schmidt unwahrscheinlich gut zurechtgekommen. Aber mein Vater hat aufs Gaspedal gedrückt, obwohl er eigentlich so gar nicht so Teil der Firma war, aber er hat mich da immer so gedrängt, er hat gesagt, wir müssen was kaufen. Und im Prinzip war es dann auch richtig, auch wieder im Nachhinein alles betrachtet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, geplant war da relativ wenig, sondern das kam so hin.
Ja, hat ja funktioniert.
Das kam alles so hin, mit ein bisschen Riecher, mit ein bisschen Zwingen, mit ein bisschen, mit viel Glück, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Also das... Olena hatte damals schon 50 Deckstuten.
Aber den hast du ja ausgebildet und erfolgreich geschoben.
Ja,
und
so kam das mit den Deckstuten. Ja, erstmal Europameister, ja, aber das war ein Pferd, der stand im Stall und wenn den einer gesehen hat, der wollte es, egal ob der was gewonnen hätte oder nicht, das war.
Obwohl es ein Fuchs war.
Ja, das war ein richtig schöner Fuchs, muss man ganz ehrlich sagen. Und hat damals sogar als Reding- und Cutting-Pferd auch Grand Champion gestanden in der Halter. Also es war ein tolles Pferd. Ich denke, viele Leute können sich daran erinnern. Das war schon eine Nummer. Also der stand dann da in diesem
kleinen, aber feinen Stall. Ja, war auch im positiven Sinne so das alte Arbeitsfett, ein bisschen Hals- und Kautyp. Also Ja, groß, der war, kräftig, das war gute damals Beine.
Der Magical Cross. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das waren Pepys und Badger aus der Dokolena. Das war der Cross, der bis dato im Western-Geschäft am meisten Geld verdient hat.
Ja, ja.
Also das war, wenn du im Cutting-Sport was zählen wolltest oder wenn du das, was heute im Prinzip Canachosha im Raining-Sport ist oder Spooks Gotta Whiz oder die ganzen, das war damals Pepys und Badger im Cutting-Sport. Und damals, muss man auch ganz ehrlich sagen, war Cutting- und Raining-Sport Blutlinie technisch noch eins. Mhm. Und dann ein Pepys und Badger auch noch aus einer Dokolena. Mhm. Das war, ja.
Ich weiß gar nicht, wie mein Vater an das Pferd gekommen ist.
Ja, wie es halt immer gemacht hat, der Lutz, muss man ganz ehrlich sagen. Lutz, das war ein, ja, es war ja auch für mich, Lutz war ein Phänomen, ist immer noch ein Phänomen. Pferde einkaufen mit Lutz Leckebusch, wer es einmal mitgemacht hat, das ist eine Nummer, die vergisst man nie.
Ja, ja.
Ja, gut, und dann, ja, 50 Deckstuten in einer Decksaison, ja, wie soll man die
war ja damals also revolutionär, ne? Also.
Vater hat dann über meinen Onkel, der damals schon auf der Alp gewohnt hat, ja, den Hof in Bitzi aufgetan und irgendwann war es dann auch so, dass ich gemerkt habe, dass das so alleine auch, also ich habe ja das Büro gescheut wie der Teufel Zweiwasser, auf dem Pferd immer gern, aber Büro eher nicht so und das war ja irgendwann auch mal dann wichtig. Und dann hat es geheißen, so, wir haben jetzt einen Hof gefunden, Junge. Und ich so, ja toll, dass ich damit einbezogen werde. Ja, so, dein Geschäft geht jetzt da hoch. Und da habe ich gesagt, ja, aber so wie ich es jetzt betreibe, betreibe ich es sicher nicht. Ich brauche da noch jemanden dazu. Da sagt der Vater, ja gut, da gibt es ja die Silvi, die hat beim Vater damals schon gearbeitet. Silvi kenne ich aber schon, ich glaube mit 13 oder schon früher war Silvi das sogenannte Dorfmädchen. Das heißt, so hat man damals die Kinder genannt, die aus dem Ort meinem Vater die mittags einfach den Schulranzen in die Ecke geschmissen haben und Pferde gepflegt haben, ja. in der reittherapeutischen Einrichtung. Daher kannte ich die schon. Silvi hat dann auch landwirtschaftliche Ausbildung woanders gemacht, aber kam dann zurück und hat dann Heilerziehungspfleger in der reittherapeutischen Einrichtung bei meinem Vater gemacht. Und ja, da habe ich gesagt, die Silvi, die wär's doch. Mhm. Ja, das war ein bisschen schwierig mit meinem Vater. Und dann hat er gesagt, ja, die kann man ja dann mal anstellen. Red einfach mal mit ihr. Dann habe ich mit ihr geredet und habe gesagt, pass auf, wie sieht's aus? Du und ich, halbe. Mhm. Weil das war mir relativ klar. Also anstellen brauche ich die nicht. Mhm. Das macht gar keinen Sinn. Mitgehangen, mitgefangen, habe ich mir gedacht. Und die Silvi kannte ich schon lange, hatte natürlich und habe da, deswegen hat es auch funktioniert, habe da größtes Vertrauen gehabt. Ja, die wusste natürlich auch nicht wirklich, auf was sie sich da eingelassen hat. War auch ein Glücksgriff, muss man ganz ehrlich sagen, weil ohne Silvi, das wissen die Leute, die mich kennen, das sicherlich nicht einmal annähernd das, was es heute ist, wenn es überhaupt irgendwas wäre noch.
Ihr ergänzt euch perfekt.
Ne? Ja, natürlich. Die Silvi macht die ganze Logistik, das ganze Büro und ich bin der
aktive Teil.
Ja, genau.
Aber ihr habt ja auch immer noch hier, oder hattet zumindest auch Leute mit Handicap, die euch helfen und unterstützen, oder? Also ein bisschen macht er das noch, oder?
Ja, also wir hatten zwei behinderte Menschen. Einmal den Karl-Heinz, der Charlie, und den Ralf Werner, der ist mittlerweile aber gestorben. Die hatten wir damals aus der Diakonie mitgenommen, genau. Und Charlie, also, ist ja mittlerweile bei uns legendär, muss man sagen. Und er hält hier den ganzen Hof, selbst der Arbeit. Und die hatten wir damals gleich mitgenommen. Die haben damals, Charlie kam ein bisschen später, Ralf ging gleich schon mit. Ja, genau.
Cool. Ja, und dann hat er das hier gekauft und hatte ja lang nur eine kleine Halle, ne, was natürlich für einen so erfolgreichen Raining-Trainer in Anführungszeichen Phänomen war, eine 2040er-Halle, und trotzdem warst du in großen Hallen erfolgreich unterwegs?
Ja, ganz am Anfang hat man gar keine Halle, die musste auch erst hingebaut werden. Ich habe meinen Zivildienst gemacht und die Silvi, die hat man dann einfach schon mal hier hochgeschickt. Also das mit dem Bitz ist ja, Bitz kannte ja damals keine Sau, muss man ganz ehrlich sagen, und eine Ortschaft auf knappe 1000 Meter, dass das eine Herausforderung war, generell mal, das wussten wir nicht. Also,
was stand denn hier am Anfang, als ihr kam?
Da stand ein alter Bauernhof, ziemlich, vergammelt, kann man schon sagen. Mhm. Das kann man so sagen. Der wurde von einem Privatmann gemacht und den hatte man aber mit den 20 Hektar, die es hier gab, relativ günstig bekommen auf der Alp halt, ne? Mhm. In Stuttgart hätte der ein Vermögen gekostet. Mhm. Also nicht bezahlbar, deswegen auch die Alp, weil damals konnte man sich das so leisten und alle Ratschläge von Volker Labes, die drei wichtigsten Dinge, ist Location, das ist das Wichtigste, zweitwichtige Location, drittwichtige Location. Die wurden sofort in den Wind geschlagen und wir zogen auf die Alp, wo ich zum ersten Mal hier in Bitz war. Ich habe gedacht, ich erlebe es gar nicht. Meter hoch Schnee, arschkalt. Wir hatten damals, ich weiß noch, ein Nissan Patrol mit Dieselheizung. Und mit der Dieselheizung vor unterm Fahren der Diesel hier ein, so kalt war es hier. Und heute wissen wir, Bitz ist mit minus 33,3 Grad der kälteste Ort Deutschlands. Rekord. Mhm. Rekordkälte.
Also ihr habt schon einen strammen Winter hier oben.
Also wir gut, mittlerweile die Erderwärmung tut ihres dazu, dass auch wir hier Winter haben, die auszuhalten sind. Aber ja, Silvia war dann, die war dann schon hier oben tatsächlich. Und das war tatsächlich für sie sehr schwierig. Die hat dann meine Trainingspferde zum Teil hier schon auf der Wiese longiert, weil noch keine Halle da war. Und Pferdetränken gab es auch keine, sondern nur irgendwo unter irgendeinem Vordach Panelteile, die da hingestellt waren. Also warm Wasser aus der Badewanne mit Eimern aus dem Haus rausschleppen das war so.
Ja, das waren die Anfänge, Back to the Roots.
Dann wurde die Halle ziemlich schnell gebaut, 2040. Und da waren wir dann knappe 20 Jahre, war das dann unser Ding. Ja. Also hier war nichts gepflastert, hier war nichts fest, das war alles Wiese, ein bisschen geschottert. Mhm. Das 20 Trainingspferde, wenn man 25, so das war unser Ding. So hat es angefangen und war dann ja schon recht erfolgreich. Mhm. Also die meisten Erfolge wurden bestimmt aus der 2040er Halle. Mhm. Das war natürlich schwierig, Kreuz, 40-80, also ja, da hat meine Halle quer reingepasst. Und es war schwierig, da brauchte es, aber da kommt auch mein Trainingsprogramm zum Teil heute noch her, was ich natürlich heute auch der großen Halle bestimmt angepasst habe in den letzten 10 Jahren. Aber das basierte auf Lenken, sehr stark auf Lenken, anders ging das nicht, weil wie soll man einem Pferd beibringen, das zu adaptieren von einer 20-40er Halle auf eine 40-80er Halle, wenn das Pferd nicht perfekt lenkt. Ja, also es war sowieso damals mein ganz großer Hero Bill Horn und dem sein Trainingsprogramm war auch rein auf viel mehr auf Lenken, also Versammlung durch gutes Lenken anstatt durch aktives Versammeln.
Mhm. Also natürliche Selbsthaltung und Balance.
Genau. Mhm. Darauf hat mein Programm basiert und das ist auch heute noch so, obwohl das heute habe ich andere Möglichkeiten auch noch.
Mhm. Wann hast du dann die Großhalle? Wann habt ihr die gebaut?
Die haben wir dann nach 20 Jahren. Irgendwann haben wir nochmal gesagt, also dieser Hof wurde ja, das darf man gar nicht vergessen, der wurde gekauft von meinem Vater, von der Familie Michel und von Firma Meile Ludwig, also Ludwig Waterhaus, zusammen. Und vor 10 Jahren haben wir die zwei Parteien ausgekauft. Mhm. Oder jetzt 11 Jahren, glaube ich, haben wir die zwei Parteien ausgekauft. Und dann haben wir das große Investment gemacht. Und auch diesen Schwandelhof 2, also den Hof, den Bauernhof, den es davor gab, oder den es davor gab. Den haben wir dann dazu gekauft gleich, kurz ein paar Jahre, vielleicht, ich glaube 2 Jahre später, aber das war damals schon klar, der Kauf hat sich nur ein bisschen länger hingezogen. Schwandelhof 1 dann umgebaut, kann man schon sagen, zu einem modernen Western-Reitsportzentrum, und Schwandelhof 2 dann kurze Zeit später dazu gekauft, da ist unsere Aufzucht, Pferdeaufzucht, und da hat ja mittlerweile halt mit, ich glaube, 10 Pensionswohnungen.
Genau, wir sitzen gerade in einer, wo ich jetzt wohnen darf, dieses Wochenende, wo wir das Interview führen. Voll renoviert, also ist natürlich perfekt auch für Kunden und so, die vorbeikommen. Ist wirklich sehr schön geworden.
Ja, das hat der Frank Egener gemacht, das hat er wirklich super gemacht, hat ein Weilchen gedauert, aber hat er richtig gut gemacht und wird auch gerne genommen und hilft uns unwahrscheinlich, muss man sagen.
Ja, wahrscheinlich auch ein Turnier, Wartelisten, ne?
Turnier, sowieso schon ausverkauft auf die nächsten 10 Jahre. Ja, und generell auch mittlerweile schwer zu bekommen.
Und die neue Anlage, die Halle ist ja riesig, wie groß ist die?
Knappe 35, 70, ich glaube 34.
Okay. Und auch viele Boxen noch dran
gebaut? Ja, 40 Boxen dran gebaut. Also wir haben mittlerweile 70, nicht mehr 20 Trainingspferde, sondern 60 bis 70 Trainingspferde. Mittlerweile habe ich auch nicht nur einen Co-Trainer, sondern 3 weitere. Nicht, dass ich vergesse zu zählen, wir hatten auch schon mal 4 weitere. Ja, genau, das Ganze. Ich wusste damals überhaupt nicht, wie wir das finanzieren sollten, weil natürlich das ist eine gnadenlose Finanzierung, muss man ganz ehrlich sagen, die da auf einen zukommt. Aber Frank hat mich da dazu oder uns immer zu ermutigt, hat gesagt, das ist ein Synergieeffekt, hat er gesagt, wenn ihr die neue Anlage habt, dann kommen die Leute garantiert. Und genau so war es. Die Halle stand, die Boxen standen und plötzlich, natürlich, das Ganze sieht viel besser aus, das war, musste man nicht mehr durch den Matsch laufen, das Ganze war mit gepflastert und schön und so weiter und so fort. Verkaufst du natürlich auch Pferde für mehr Geld, ist natürlich ganz klar, weil in der alten Anlage Pferde für 100.000 Euro zu verkaufen oder mehr, da musste einer schon sehr viel, sehr viel Vertrauen in uns haben, weil es ist natürlich so, wie soll ich sagen, das Auge ist mit. Ja, und der Synergieeffekt war gewaltig. Also wir hatten innerhalb von einem halben Jahr plötzlich 60 Trainingspferde und nicht mehr, nicht mehr 17, 15, 20. Gucken, wie man über den Winter kommt, sondern eigentlich eher immer zu viel und immer zu viel Arbeit wie zu wenig.
Und ihr züchtet auch noch selber, ne?
Ja, klar, wir züchten. Wir haben 5, 6 Zuchthunden, dann werden, leasen wir auch noch ab und zu einige an von unseren Kunden, wenn wir sagen, okay, die haben gute Stuten, die wollen die zum Teil nicht jedes Jahr bedecken. Machen wir selber. Und wir sind auch noch einer der wenigen Betriebe, die auch noch an der Hand decken.
Im Natursprung tatsächlich. Ja, genau. Wie viele Hengste habt ihr hier?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir haben ja einen Trainingsbetrieb und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, welches Trainingspferd, das wir gerade haben, auch als Deckhengst aufgestellt ist. Also es wird, momentan sind es bestimmt ja an der Hand decken jetzt dieses Jahr 2. Ja, Mr. P und der Trashy. Und ja, es kommt so, variiert so ein bisschen. Es sind ein paar Hengste, die werden dann nur auf Deckstation gestellt oder abgesammelt. Und die meisten Hengste, die wir haben, die laufen eh noch im Turniersport. Das heißt, die haben momentan, decken sie entweder an der Hand oder haben sie Gefriersperma.
Was sagst du denn dazu? Ich sag ja auch, also wir haben ja auch früher sehr viel gedeckt. Zum Beispiel Cherokee Blanca, wir hatten ja diesen Paint-Hengst, der doch zum Teil 60 Stuten im Jahr Natursprung auf der Weide gedeckt in 2 Herden. Das war total verrückt. Hat denn dieser, auf der einen Seite ist ja toll, dass man weltweit Samen bestellen kann, auf der anderen Seite hat es auch den europäischen Markt ein bisschen zerstört, oder? Was meinst du dazu?
Ja, hat es definitiv für kurze Zeit sehr stark zerstört, hat aber natürlich auch den europäischen Markt aufgewertet, weil man schon sagen muss, dass die guten Hengste in den USA standen. Mittlerweile, das hatten wir natürlich auch, wir hatten, jeder wollte nur einen Hengst reiten, keiner wollte eine Stute reiten, weil das hatte so ein bisschen auch, Stuten hatten immer den hat man immer nachgesagt, dass sie zickig sind und dass sie von Turniersport nicht taugen. Mittlerweile weiß man, dass es im Prinzip für mich persönlich eher sogar andersrum ist. Also Hengste sind sicher nicht einfacher zu reiten im Turniersport wie Stuten. Ich reite sehr gern Stuten, sind etwas anders zu handhaben, aber ja, mittlerweile weiß man, dass Stuten genauso viel gewinnen können wie Hengste.
Ist denn ein Hengst leistungsfähiger wie ein Wallach? Das ist ja der Grund, warum viele ihre Hengste nicht kastrieren.
Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube schon.
Okay.
Also im Reiningssport glaube ich schon, und es kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Programm drauf an. Es gibt natürlich, Wallach ist natürlich zuverlässiger und von Non-Pro wahrscheinlich das bessere und von Jugendlichen das bessere Pferd. Aber im ganz, ganz hohen Sport bin ich überzeugt davon, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Art und Weise, wie Hengste und wie Wallache sind, auch ein Hengst, der geht einen immer mal so ein bisschen an und der ist schon ein bisschen hengstig noch so hier. Das hilft ihm aber ab und zu.
Ein bisschen mehr Biss vielleicht?
Ja, ein bisschen mehr Biss zu haben und ja, also ich habe schon das Gefühl, ich hatte die ganz großen Erfolge mit Wallache nie. Man muss ganz ehrlich sagen, Wallach, so, das sind immer so die Pferde, die liefen immer so die 73, auch mal die 74. Aber so die ganz großen Scores, die sind mir mit Weihnachten ausgeblieben. Muss ich aber ganz ehrlich auch sagen, habe ich auch nie viel geritten. Ob das zu bestätigen ist, weiß ich nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl.
Okay.
Ich bin ein absoluter Liebhaber von guten Stuten. Und ja, um wieder zurückzukommen zu der Zucht. Also damals hat man ja nur gute Hengste zum Teil gehabt in Europa. Stuten waren Mangelware. Heute hat man richtig gute Stuten in Europa und auch in Deutschland. Also die stehen meiner Meinung nach den guten Stuten in den USA eben nichts nach. Einzig und allein die professionelle Zucht, die in den USA betrieben wird, das ist was ganz anderes wie hier. Hier hat ein Züchter 3, 4, vielleicht auch 5 Stuten, macht das mehr oder weniger zum Hobby. In den USA sind das professionelle Betriebe. Da wird schon lange mit Embryo-Transfers und so weiter und so fort gearbeitet. Das heißt, Decken an der Hand geht schon lange nicht mehr, weil die Zahlen auch viel zu hoch sind. In Europa, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es ja zum Teil auch übertrieben, was man so alles betreibt. Also Decken an der Hand, das geht ja für einen Züchter halt überhaupt nicht mehr, weil das ist ja auch gefährlich und ja, aber naja, ich weiß gar nicht, wie das die Hengste früher alle so gemacht haben.
Also echt, funktioniert es ja besser und gerade dieser Verdünner von den ganzen Samen ist ja auch nicht so gesund. Gibt es ja die nächsten Leute, die sagen, die Stuten werden irgendwann unfruchtbar, wegen die ganzen Verdünner und Chemie. Und
also da kommen natürlich noch einiges auf uns zu, das wird man ja alles erst in Jahren rausfinden. Auch dann mit ICSI heute macht man natürlich auch viel. Das heißt, das Pferd wird im Reagenzglas nachher hergestellt. Ermöglicht natürlich viele Sachen. Man kann eine relativ unfruchtbare Stute oder ein Hengst, der schlechte Sperma hat, die kann man relativ gut miteinander paaren. Die Frage ist ja, ist das eine natürliche Auslese oder nicht?
Ja.
Da kann man aber jetzt 100 Jahre diskutieren. Der Vorteil ist immer auch der Nachteil. Das ist immer so.
Was ist denn, früher musste man ja nach USA, um gute Pferde zu kaufen, weil die natürlich eine andere Auswahl hatten, eine andere Größe. Mittlerweile haben wir auch wirklich eine sehr gute Zucht in Europa, aber natürlich ist sie noch prozentual viel enger wie in den USA, oder?
Also ich kaufe heute weltweit ein, mir ist das wurscht, ich suche ein gutes Pferd und das suche ich auf der ganzen Welt. Ja, gut, kann man auch nicht so sagen, Entschuldigung, also nach Russland und China und Australien gehe ich nicht. Aber natürlich gibt es dort auch die Pferde nicht. Aber überall, wo es heute gute Quarter Horses hat, da werden Pferde gekauft. Und das ist in Europa gibt es super Pferde.
Also Italien, Belgien, Holland, Deutschland.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine größte Erfolge habe ich in letzter Zeit gehabt mit Pferden, die in Europa gezüchtet waren. Natürlich amerikanische Hengste, aber europäische Stuten.
Schön.
Und das zeigt doch, dass wir in Europa gute Stuten haben. Viele Stuten finden auch den Weg rüber und wieder rüber, Sternbergs. Die fliegen Pferde viel hin und her, nur mal so als Beispiel. Also das ist heute ein Markt. Den Markt unterscheidet noch eins, dass man natürlich für das gleiche Pferd in den USA wesentlich mehr Geld bekommt wie in Europa.
Ja, da ist ja gerade in den USA geht es ja gerade richtig rund. Man nennt das doch den Yellowstone-Effekt, oder?
Ja.
Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, was ich damit meine?
Ja, Yellowstone ist die bekannte Serie, die dem Western-Reitsport definitiv verholfen hat, wieder auf ein ganz anderes Niveau zu kommen, auch sponsortechnisch. Ist eine sehr tolle Serie, muss ich sagen, sehe ich sehr, sehr gerne. Ich habe es jetzt auch schon weiter nicht mehr geschaut, weil ich will, dass ich wieder lang am Stück schauen kann. und der Produzent und Regisseur, so viel ich weiß, Tyler Sheridan, der ist aktiver Reiningreiter, hat den Reiningsport, so auch Reining und Cutting und Cowhorse-Sport auch so ein bisschen in die Serie mit einbezogen. Also als Schauspieler kann man es jetzt nicht wirklich sagen, aber Andrea Fabani und Kate McCutcheon, Tom McCutcheon und
Corey Cushing
auch. Ja, genau. Die machen da so ein bisschen als
Protagonisten
mit, genau. Und die Serie wird auch über dieses Run for a Million promoted, was einmal im Jahr stattfindet. Also da reitet man dann im Reiningreitsport um $1 Million Preisgeld. Und plötzlich kommen da die Sponsoren, die kommen da, wie soll ich sagen, die man weiß gar nicht, wo sie herkommen. Also, ja, also halbe Million,
ne?
Halbe Million da, Viertelmillion da, ganze Million da. Und da wird natürlich gerade um sehr viel Preisgeld geritten. Und wenn um sehr viel Preisgeld geritten wird, dann werden die Pferde natürlich teurer, ist klar. Der ganze Hype, von dem merken wir hier natürlich ein bisschen was, aber nicht annähernd so viel wie die drüben. Ja, jetzt habe ich schon mitbekommen, dass Bernard Funk sein Pferd bei den Rennfamilien reitet. Viele Trainer sind jetzt auch leider aus Europa nach USA, weil es drüben einfach um sehr viel mehr geht und weil man natürlich mit dem Pferdesport drüben auch, ja, man hat es einfach gerade leichter. Das ist einfach nochmal so. Also Preisgelder sind höher. Mit den gleichen Scores kriegt man zum Teil zigfaches an Preisgeld. Mhm. Pferde werden für mehr Geld verkauft. Da bleibt natürlich auch ein bisschen mehr für Provisionen hängen. Mhm. Ja, da müssen wir natürlich jetzt, ist eine Aufgabe, in Europa ein bisschen gegensteuern. Ich denke, unsere Preisgelder in Europa sind auch nicht wenig, aber natürlich da verglichen.
Mhm. Ja, das ist also, früher ist man nach USA geflogen, weil die Pferde viel billiger waren, aber das hat sich total geändert.
Ne? Nee, also brauchst du halt nicht mehr hinfliegen, um billigere Pferde zu bekommen, nur wenn du es hier nicht findest und du denkst, du kannst es drüben finden, dann kannst du es um ein Mehrfaches da drüben kaufen.
Genau, das muss, glaube ich, sehr bewusst sein. Die sind halt nicht nur ein bisschen teuer, ne? Weil das einfach eine Riesenszene ist.
Nee, die sind bis zu fünfmal, also eine gute Stute drüben zu kaufen, ist momentan im Reiningssport nicht möglich. Wird nicht verkauft. Also du kannst da gar nichts, es gibt auch gar keinen Preis dafür. Also die lachen dich aus. Also ganz, ganz selten mal, dass einer sagt, okay, dass man da an was rankommt. Aber
Es ist ja eine Szene, die liquide Mittel hat, die müssen ja sowieso nicht verkaufen. Ne? Also,
ja,
deswegen wissen wir, was sie haben. Ja, also hat sich total verändert. Ich muss halt sagen, ehrlich, ist natürlich immer umso mehr Geld, umso schwieriger fürs Pferd. Und ich war ja auch in der Allround-Szene drüben. Und ich sehe halt, was die alles injecten an Gelenken etc. Das ist natürlich dann schwer, gesunde Pferde zu kaufen, weil du einfach zum Teil, ich meine, wie sehr willst du sie untersuchen?
Also ja, das ist jetzt nicht immer so schwierig, finde ich. Hauptsächlich kaufe ich Zweijährige drüben.
Die noch nicht so viel.
Fertige Pferde zu kaufen, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also das habe ich auch schon getan für Kunden, die gesagt haben, sie können sich das leisten, aber 2, 3 hauptsächlich 2- bis 3-jährige Pferde, die im Prinzip, sagen wir mal, noch nicht im großen Sport drin sind. Und auch bei Leuten, denen ich einfach vertraue. Oder die dann wieder welche kennen, denen ich vertrauen kann, da hat man ja mittlerweile sein Netzwerk.
Ja.
Kennt so, wie sagt man, kennt seine Schweine mittlerweile im Gang. Es gibt auch Darsteller, da geht man sicher nicht hin. Und das ist aber wie überall, das ist in Europa so, das ist in Deutschland so, das ist in...
Ja, das alle seine Erfahrungen machen.
Ja, genau, das schwarze Schafe gibt es überall und...
Weil früher musste man doch immer nach Deutschland kommen. Ich weiß, der hieße German Melody, war glaube ich 96 oder 97, nee, 98 oder so in Deutschland, um den NHA Million, also den World Champion zu
machen. Also muss man heute noch nach Europa, definitiv. Also den kann man in Amerika schwer machen. Das hat was damit zu tun mit den Kategorien. Die Kategorie, in denen, also der World Champion bei der NHA wird so ausgetragen, wer am Ende des Jahres am meisten Preisgeld gewonnen hat in dieser gewissen Kategorie. Der ist World Champion. Genau in dieser Kategorie haben die Bronze Trophy Kategorie, da haben die in den USA brutal wenig Preisgeld drin.
Okay.
Also die haben Futurity Derby und Run for a Million, die sind nicht in dieser Kategorie, zählt nicht dazu. Das heißt, du kannst da drüben im Jahr eine Million gewonnen haben, da gewinnst du aber trotzdem hier mit 65.000 oder sowas ähnliches.
Deswegen sind das auch relativ oft Europäer, ne?
Nur noch eigentlich, kann man sagen. Also kann man auch nur noch in Europa gewinnen. Das wird sich vielleicht auch irgendwann mal ändern. Ich finde diesen World Champion-Titel relativ uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Aber hört sich natürlich auf der Agenda nicht schlecht an.
Ja, den holt eigentlich immer, der hat eigentlich immer der Rudi geholt, wenn man ganz ehrlich ist. Und nachdem dann der Rudi immer geholt hat, hatten sich dann immer haben sie dann immer die Fonds abgewechselt.
Ja.
Die sind da scharf drauf. Ist ja in Ordnung, hat ja alles seine Berechtigung. Ich finde ihn persönlich ziemlich unsinnig, weil am Ende des Jahres gewinnt dann der am meisten rumgefahren ist. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, sind mir die guten Pferde zu schade. Nicht, weil man sie kaputt reitet, sondern mir auch meine Zeit zu schade, dass ich da in ganz Europa irgendwo auf den Turnieren rumkrebsel. Ich habe das letztes Jahr mal wieder probiert und vielleicht wenn dieses Jahr, wenn ich natürlich dann, wenn ich merke, ich bin auf den großen Turnieren relativ weit vorne dabei, dann werde ich das schon noch versuchen, fertig zu machen, natürlich. Aber ich bin keiner, der das von vornherein angreift, weil da muss der Erste sein, der Turniere geht, da muss überall hinfahren. Ja, und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, trainiere ich meine Pferde noch zu gern selber. Mhm. Weil das kannst du dann nimmer. Mhm. Also da müssen deine Co-Trainer daheim einen sehr guten Job machen. Mhm. Was nicht heißt, dass meine den Job nicht selber gut machen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich trainiere die Pferde, die ich schon am liebsten selber. Mhm. Am gernsten wollte ich gerade
sagen. Kennt man sie natürlich am besten, ne?
Ja, ich mache es einfach auch. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich trainiere gern Pferde. Also das, warum ich das Ganze überhaupt noch mache, ist, weil ich jeden Morgen gern aufstehe und meine Pferde trainiere.
Ja.
Ich gehe natürlich auch noch in Anführungsstrichen gern aufs Turnier. Mhm. Aber da muss man mich mittlerweile eher ein bisschen hinkarren. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann auf dem Turnier bin, bin ich gern da.
Ja.
Aber warum ich den ganzen Job mache, ist, weil ich Pferde trainiere, weil ich Pferde liebe und weil ich Pferde unwahrscheinlich gern trainieren, weil das jeden Tag wieder was Neues ist. Also das der geilste Job der Welt, finde ich. Also,
ja, ist doch cool, wenn man das nach so vielen Jahren noch so sagt und dafür aufsteht. Ja. Sehr schön. Wie viel Preisgeld hast du denn schon gewonnen?
Es fehlen mir 9.000 bis zur Million.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bist sehr nah dran. Das hat es in Deutschland schon mal jemand geschafft?
Ja, hat die Gina Maria Schumacher, die hat es geschafft im Non-Profi-Bereich, wobei muss man natürlich ehrlichkeitshalber auch sagen, das meiste Preisgeld hat sie wahrscheinlich in den USA zusammengeritten. Ja. Da geht es wesentlich schneller.
Ja.
Da ist die Konkurrenz natürlich auch höher, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja.
Aber mit den Scores, also mit den Scores, die ich hier reite, hätte ich natürlich das jetzt in letzter Zeit in den USA wesentlich schneller geschafft.
Ja.
Aber ich bin ja schon mal stolz drauf, dass ich es hier gemacht habe und mein Ziel war auch nie wirklich den Million-Dollar-Rider zu bekommen. Das war nie mein Ziel. Ich hatte irgendwie, hatte da immer andere Ziele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin einfach immer geritten und wie gesagt, ich trainiere Pferde zu gern auf das, dass ich nur am Ende des Jahres aufs Preisgeld raus bin. Mhm. Und auch da, wenn du den Million-Dollar-Rider früher schaffen willst, wie das Rudi auch geschafft hat, Rudi Kronsteiner und Bernard Funk und Anfunk, dann musst du viel in der Gegend rumziehen. Dann reicht es nicht, wenn du die paar Turniere, die paar großen gehst, sondern dann musst du viel unterwegs sein. Muss man wollen. Mhm. Ich wollte es nie. Ich musste mir daheim dann auch, ich habe nicht für jemand gearbeitet, ich habe auch nicht ich habe auch nicht Stallungen angemietet, sondern ich habe hier einen großen Betrieb gehabt, den ich unterhalten musste. Mhm. Das geht nicht, wenn ich ständig auf Achse bin. Also das geht sicher nicht, obwohl also die Silvia einen Top-Job macht, aber da brauchst du doch noch uns zwei.
Ja.
Und das war mein Ziel, den Hof hier groß zu machen, das Ganze zu dem zu machen, was es heute ist.
Ihr habt auch Turniere hier, ne?
Ja, wir haben Turniere hier. Und jetzt bin ich aber so knapp dran, habe ich letztes Jahr gesagt, jetzt bin ich so knapp dran, jetzt mache ich den Aufwahl fertig.
Ja, sehr schön.
Habe dann tatsächlich letztes Jahr mit 127.000 Dollar Preisgeld mehr Preisgeld gewonnen, wie ich es jemals hatte. Da muss ich mir natürlich auch bei meinen Kunden bedanken, die das Ganze mitgemacht haben. Und ich hatte natürlich letztes Jahr auch tolle Pferde, muss ich sagen. Es lief gut, von vorne bis hinten. Jetzt sind es noch 9.000 und die werde ich ja wohl dieses Jahr auch noch irgendwie voll bekommen.
Sehr schön, super. Ich würde sagen, das waren die perfekten Worte für den ersten Teil. Ich sage erstmal vielen Dank.
Linda, Dankeschön.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.